Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Man muss zum einen verstehen, warum sind amerikanische Produkte in der Regel günstiger, wenn ich natürlich eine Fabrik habe, die mehrere hunderttausend Waffen im Jahr baut, ist der Stückpreis geringer. Man kann andere Maschinen einsetzen, man hat eine größere Einkaufsmacht bei den Rohstoffpreisen. Das heißt, die Preisgestaltung ist auch schon deshalb interessanter, weil eben das einen ganz anderen Hintergrund hat. Also wenn ich überlege, dass manche Firmen hier ihre hunderttausendste Büchse feiern, ist gut, beeindruckend. Wie gesagt, machen die Amerikaner mehrmals im Jahr.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Wir sind jetzt hier nochmal im Hause Scheirings und mein jetziger Gast ist der liebe Jens Tigges von Outdoor Marketing International. Herzlich willkommen hier in Ferlach.
Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich begeistert und erfreut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich in Ferlach bin, obwohl ich über den Ort natürlich als Waffenbegeisterter eine Menge weiß. Der Büchsenmacher, der meine Wettkampfwaffen gebaut hat. Ich habe ja viel Pistole geschossen, wettkampfmäßig. Ja. Ist ein Ferlacher Büchsenmachermeister und Waffenbauingenieur der HTL Ferlach. Von daher kenne ich viele Geschichten, Namen und so weiter und natürlich auch von den Messen und so. Aber ich bin tatsächlich das erste Mal hier.
Ja, wir haben uns ja heute Morgen, ich habe mit dem Herbert heute Morgen hier einen Podcast gemacht, da hatten wir so ein bisschen über die Präzision und das, warum Leute zum Beispiel jetzt eine Scheiring-Waffe kaufen würden, fand ich auch ganz interessant, weil auch da sehr, sehr viel, sagen wir mal, meiner Meinung nach von den amerikanischen Marken reinkommt, gerade was diese ganze Long-Range-Geschichte angeht. Also es geht ja immer mehr auf die Kaliber 6,5, 6 mm jetzt gerade im Wettkampf, 300, 300 PRC, 300 Norma, bei Herbert noch 300 Pegasus und was noch alles dazu kommt. Mhm. Aber ich denke, dass selbst hier, sagen wir mal, in der Büchsenmacher-Hauptstadt in Europa, wo der Manufakturhauptstadt, dass selbst da diese Themen immer aktiver werden. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut, dass wir heute mal sprechen, weil du ja jetzt mehrere Marken vertrittst, gerade mit der Firma, für die du arbeitest, weil da lasse ich dich mal drauf eingehen.
Ja, also ich bin der Marketingdirektor der Firma Outdoor Marketing International. Das ist eine unabhängige Handels- und Vertriebsagentur. Nach amerikanischem Vorbild kann man schon sagen. Also wir vertreten die Hersteller in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das heißt, da, wo die Hersteller nicht immer eigene Leute hinschicken können, da sind wir da. Und die Firma besteht jetzt mittlerweile seit 20 Jahren.
Ja.
Einen sehr langen Weg gemacht, ist von Peter Hofmann gegründet worden, der auch der Haupteigentümer des deutschen Großhändlers Helmut Hofmann GmbH ist. Er selbst hat auch Erfahrung als Hersteller, war 11 Jahre Präsident von PMC-Munition in den USA, kennt also auch die Herstellerseite sehr, sehr gut und hatte dann die Idee, nach amerikanischem Vorbild hier diesen Service der Handels- und Vertriebsagentur aufzubauen, um die Hersteller zu vertreten und die Großhändler zu unterstützen.
Was ist genau dann deine Aufgabe? Was machst du?
Also wir sind als Vertriebs- und Marketingagentur, unser Vertriebsteam ist halt für den Vertrieb verantwortlich. Das heißt, die betreuen die Kunden von vor bis nach der Bestellung, dass das alles vernünftig läuft. Und Marketing, wir bringen halt die Marken, die Inhalte, das Markenimage im europäischen oder im afrikanischen Kontext dann an die Kunden. Das heißt, wir machen die Markenkommunikation, betreuen die Kunden und vertreten den Hersteller.
Wie läuft das allgemein mit den amerikanischen Marken in Deutschland? Wird das gut angenommen? Ihr habt ja jetzt, oder vielleicht sagst du mal auch, welche Marken ihr im Portfolio habt.
Ja, wie gesagt, insgesamt vertreten wir 27 Marken, die nicht alle für den Jagdmarkt relevant sind. Ich denke, die wichtigsten Marken, die meisten auch kennen werden, was Jagd und Skisport angeht, ist Hornady bei der Munition, Leupold bei der Optik, auch Bushnell Optik vertreten wir, Savage Jagdbüchsen, Primus Zubehör und dann auch kleinere Firmen wie Butler Creek, Champion, die Zubehör liefern für den Skistand, für den Jagdbereich. Also das sind die Marken, die wir international vertreten. Und ja, die Marken werden gut angenommen. Es ist da sicherlich immer so ein bisschen eine Überlegung, dass wenn man in einem Land wohnt, wo es eigene Hersteller gibt, dann gibt es sicherlich da auch den natürlichen Wunsch zu sagen, ich gucke mir die an, ich finde das auch gut, einen regionalen oder lokalen Hersteller zu unterstützen. Aber man muss auch sagen, die Amerikaner, weil es der größte Markt der Welt ist, haben halt auch, was Innovation angeht, was Preisgestaltung angeht, interessante Produkte. Und die finden schon viel, viel Interesse. Also wir können uns da nicht beschweren.
Aber ich meine, wenn man jetzt rein auf die deutschen Firmen geht, die ja zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in dem Einsteigersegment kann ich doch sagen, dass Savage im unteren Preissegment angesiedelt ist. Oder würdest du das anders
Das hat sich geändert. Also man muss zum einen verstehen, warum sind amerikanische Produkte in der Regel günstiger, wenn ich natürlich eine Fabrik habe, die mehrere hunderttausend Waffen im Jahr baut, ist der Stückpreis geringer. Man kann andere Maschinen einsetzen, man hat eine größere Einkaufsmacht bei den Rohstoffpreisen. Das heißt, die Preisgestaltung ist auch schon deshalb interessanter, weil eben das einen ganz anderen Hintergrund hat. Also wenn ich überlege, dass manche Firmen hier ihre hunderttausendste Büchse feiern, ist gut, beeindruckend. Wie gesagt, machen die Amerikaner mehrmals im Jahr. Und davon kann man eben als Kunde profitieren, dass man sagt, ich bekomme innovative Produkte zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Savage hat sich aber, jetzt wenn man explizit mal darauf ausgeht, auch in dem Premium-Bereich hochgearbeitet. Das heißt, in der Vergangenheit war es hauptsächlich alles aus eigener Herstellung, das heißt eigene Schäfte mit ein paar Patenten, auch interessanten Patenten dran, knopfgezogene Läufe aus eigenem Haus und so weiter. Und man hat sehr, sehr präzise, zuverlässige, sichere Waffen gehabt. Aber jetzt kam immer mehr dazu, zum Beispiel eine Spezialität von Savage, die Proof-Research-Läufe mit dem Carbonmantel. Ja. Das ist absolutes ein Premium-Produkt. Da kostet der Rolling schon 1.700 Euro, wenn man den auf dem freien Markt kauft. Und der wird in den Serienwaffen verbaut, als einer der wenigen Hersteller. Wir haben Schäfte von MDT, Schäfte von FBT. Also auch da im Premium-Produkt, das geht hoch bis knapp 4.000 Euro UVP. Da kann man schon von absoluten Premium-Waffen reden.
Nein, deswegen auch, mir ging es jetzt eher darum, dass selbst in Deutschland, wir haben Sauer, wir haben Blaser, Mauser, aber sehr, sehr viele Leute auch, ich sag mal, Ticker ist gut, Bergara ist gut, Beretta mittlerweile mit der BX1 heißt sie, glaube ich. Deswegen von Savage hört man ja mittlerweile auch einfach nur Gutes, und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich eine Savage schießen. Und so wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja auch eine Garantie bei der Waffe, wie die Waffe schießt. Diese Moa- oder Submoa-Geschichte hat man ja auch mittlerweile öfters gesehen.
Ja, das geben wir so nicht explizit, aber die Waffen schaffen das. Also ja. eine Savage-Waffe, also eine Serienwaffe mit einem normalen Savage-Lauf durch das Herstellungsverfahren Knopf ziehen, aber eben auch durch ganz gezielte Konstruktionsmaßnahmen. Also Savage in der Vergangenheit, ich rede jetzt mal von vor 1990, war Savage einer von vielen günstigen Waffenherstellern, weil in den USA ist ein riesiger Markt, die Leute haben andere Budgets, die Jagdzeiten sind kürzer, man gibt nicht so viel Geld dafür aus, und da war Savage einer von mehreren günstigen Anbietern. Und ab ungefähr Anfang der 90er, Ende 80er, Anfang 90er Jahre hat ein Herr namens Ron Coburn die Firma übernommen und hat tatsächlich mehrere sehr stark innovative Detaillösungen geschaffen, um Serienwaffen halt präzise zu machen. Präzise und sicher. Das eine war der Akkutrigger. Das ist halt diese Sicherheitszüngel im Abzug, der das Gewicht nicht erhöht, aber eben dafür sorgt, dass die Waffe auch ungesichert fallsicher ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hören sehr viel Gutes von den Jagdschulen, die mit dem Abzug sehr gut schießen lernen, ja, weil man halt eine kontrollierte Berührung zulassen muss. Die Leute lernen kontrollierteres Abziehen. Sie hat, wie gesagt, die knopfgezogenen Läufe. Es ist ein Laufmuttersystem da, dass jede Waffe ab Werk, die günstigste bis zur teuersten, mit null Verschlussabstand ausgeliefert werden, also mit Minimalmaß. Wir haben längs beweglichen Verschlussgurt, der die Patrone im Patronenlager zentriert vom Schuss. Also viele Dinge, die dazu führen, dass die Waffen, kann man schon sagen, überdurchschnittlich präzise sind. Also das ist schon so. Und auch mit jeder Art von Munition klarkommen. Die knopfgezogenen Läufe sind eben auch dafür bekannt. Lothar Walter benutzt dieses Verfahren zum Beispiel und einige andere, dass es eben überhaupt nicht fühlig ist, ob ich da jetzt ein bleifreies, ein Deformations-, ein Teilzerleger oder ein bleifreies oder Bleigeschoss schieße. Die Läufe verdauen so gut wie alles.
Wir haben ja jetzt seit mehreren Tagen versuchen, Herbert und ich auf den Rehbock zu gehen. Das war jetzt nicht so erfolgreich, muss ich auch ehrlich an dieser Stelle sagen, aber das ist ein anderes Thema. Da haben wir jetzt das erste Leupoldglas beziehungsweise Zielfernrohr ausprobiert. Wir sind sehr, sehr positiv überrascht, ganz ehrlich. Ich kann dir das auch sagen. Wir hatten, als wir das erste Bild hochgeladen haben, hatten wir ein paar Kommentare auf das Ganze drauf bekommen. Wie könnt ihr auf die Waffe eine Leupold drauf machen? Das ist ja kriminell. Mhm. Und wo wir dann aber überall drauf geantwortet haben: Moment, Moment, wir sind hier bei der Brillanz und bei dem, was das Zielfernrohr kann. Da nimmt sich eine andere Marke nicht viel. Und das ist auch einfach, also wir waren gestern auf 200 Meter, da konntest du jedes Haar erkennen mit 18-facher Vergrößerung. Ja. Absolut Wahnsinn.
Ja, überrascht mich überhaupt nicht. Ich kenne Leupold schon sehr, sehr lange, eben schon bevor ich in der Industrie gearbeitet habe, kannte ich Leupold. Das kommt ein bisschen daher, dass für amerikanische Hersteller typisch, für europäische Hersteller untypisch ist, die Firmen haben verschiedene Qualitätsstufen. Um verschiedene Märkte mit verschiedenen Budgets abzudecken. Bei Leupold gibt es 3 Qualitätsstufen. Und in Europa wurde wegen dem günstigen Wechselkurs in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren halt viel die günstigste Klasse verkauft. Da gab es zum Beispiel das VXR, das vielen vielleicht noch ein Begriff ist. Das war somit das einzige und erste Markenjagdglas, 30 mm Mittelrohr, beleuchtetes Absinth für unter 1.000 Euro. Ja. Das gab es bis dahin nicht wirklich, also hatte kein anderer im Programm. Aber wer das kennt, kennt Leupold nicht. Wenn ich jetzt ein VX5, VX6 nehme, das ist absolut top. Was wir immer machen, wie gesagt, ich habe 11 Jahre als Redakteur für die Zeitung Kaliber gearbeitet. Das heißt, wenn wir eine Marke übernehmen, erstmal kenne ich die Marken, ich weiß, welche Stärken die Marken haben. Das heißt, die Marke sucht sich nicht uns aus, sondern wir suchen die Marke aus. Das ist also kein Zufall. Wir haben da sehr lange drauf gewartet, bis die Marke für uns verfügbar war und sind sehr stolz darauf, die zu vertreten. Und dann mache ich halt einen Vergleichstest, so wie ich das für eine Jagdzeitung oder für eine Waffenzeitung machen würde. Das heißt, wir haben alle Top-Gläser, die man für Geld kaufen kann, in Europa nebeneinander gepackt, haben ein Testziel aufgebaut und haben vom normalen Licht bis zum allerletzten Licht, 0,5 Lux Umgebungslicht, haben wir diese Produkte getestet und waren selbst sehr, sehr überrascht. Das hat sich aber auch ein bisschen verändert, weil mit dem VX3i hat Leupold auch angefangen, ganz explizit im Low-Light-Bereich, also im letzten Licht, sage ich mal, die Performance zu verbessern, weil das auch in den USA eine große Rolle spielt und weil man auch natürlich das Bestreben hat, wirklich die besten Jagdoptiken zu bauen, die möglich sind. Und Leupold als größter Hersteller Optik der Welt haben viele eigene Ingenieure, das heißt, das Glas wird nach eigenen Vorgaben gemacht, beschichtet und so weiter. Man hat sehr, sehr hohe Produktionskapazitäten. Alles wird auf Index-CNC-Maschinen im Haus gemacht. Also das ist höchste Qualität und der Anspruch ist da. Es sind optische Labore da. Das ist also kein Zufall, dass das so ist, ne? Und wir haben dann eine Tour durch Europa gemacht und haben viele Kunden durch die Gläser gucken lassen, verglichen mit den anderen Top-Gläsern Europas. Und man hat uns da, wie gesagt, neutral, wirklich Kunden haben uns auf Platz 1 gewählt, ne? Das, wie gesagt, das hat nicht jeder auf dem Schirm. Aber einfach mal VX5, VX6 nehmen, durchgucken. Das beantwortet eine
Menge. Wo guckt man sich das denn am besten an? Oder wo hat man die Möglichkeit, das zu testen?
Bei jedem Händler, also jeder gut sortierte Einzelhändler sollte so Produkte haben. Wie gesagt, die werden in alle Länder importiert. Wir haben in jedem Land Europas einen Großhändler. Und im Zweifel auf die Leupold-Webseite gehen, gucken, wer ist der Großhändler, den anrufen, wer ist ein Händler in meiner Nähe. Und dann kann man sich diese Produkte angucken. Wir machen das auch explizit, dass die Leute sowas vielleicht auch mal mit ins Revier rausnehmen können und mal gegen das eigene Fernglas oder Zielfernrohr zu vergleichen.
Nein, aber auch selbst die Haptik, ich finde zum Beispiel oben auch mit dem Knopf, sagen wir mal, dass man nicht an den Ballistikturm den einfach so verstellen kann, finde ich eine ganz wichtige Sache, wenn man jetzt nicht gerade im Long-Range-Bereich jeden Tag unterwegs ist. Ich habe selbst von anderen Marken das Problem ist, dass wenn man dann tatsächlich mal irgendwie jetzt das vergisst, dass man es eingestellt hatte oder beziehungsweise drangekommen ist beim Packen oder beziehungsweise im Auto, dann hat man schnell, dass man einen Hochschuss hat. Deswegen finde ich diese Sicherung absolut genial.
Ja, also neben der optischen Qualität ist die mechanische Robustheit und dass das Glas einem nie in Stich lässt. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Leupold bietet eine lebenslange Garantie. Und für Leupold heißt das nicht lebenslang austauschen oder reparieren, sondern dass das Ding lebenslang funktioniert. Das ist der Anstand. Wenn man die Geschichte von Leupold mal kurz beleuchtet, wurde gegründet von einem deutschen und einem polnischen Auswanderer. Die haben zuerst optische Vermessungsinstrumente gebaut. Und der Sohn vom Firmengründer, Fred Leupold, Markus Leupold, hat halt durch seine Frau, das war nämlich die Tochter von dem anderen polnischen Mitbegründer von Leupold, Herr Wölpel, da die Frau hat gejagt und hat Markus Leupold mit zur Jagd genommen und ihm ist ein Glas eines anderen Herstellers beschlagen. Und da hat er sich geschworen, das passiert mir nie wieder. ich kann bessere Gläser bauen als das. Und dann hat Leupold angefangen, Zielfernrohre zu bauen. Und das ist mittlerweile über 75 Jahre her. Also die Tradition genauso lang wie die größten, besten europäischen Häuser. Und jedes Glas, vom günstigsten bis zum teuersten, wird 100% im Werk geprüft auf Beschlagsicherheit. Das heißt, die werden erhitzt, die werden runtergefrostet, um Temperaturschock zu simulieren. Und Leupold hat damals in den USA die Stickstoffbefüllung erfunden. Deshalb, das heißt, das war schon ein ganz wichtiger Punkt. Und die haben gesagt, das kann nicht, es darf nicht passieren. Wie kann man das verhindern? Die Gläser waren wasserdicht von Anfang an, also richtig dicht. Man konnte sogar die Kappen abnehmen und unter Wasser verstellen. Gab es früher ganz alte Schwarz-Weiß-Anzeigen in den Jagdzeitungen in den USA. Also diese Robustheit und dass das Glas einem nie in den Stich lässt. Und das, dafür kenne ich Leupold auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Darum, auch das, die Gläser sind leichter und kompakter als die meisten anderen in der gleichen Vergrößerungsklasse. Das sind alles wichtige Dinge, weil sie wirklich für den harten Einsatz gedacht sind.
Wir haben ja jetzt das Afrika-Projekt. Da kann ich auch noch mal kurz sagen, ich meine, die Leute, die jetzt den Podcast mit Herbert gehört haben, die werden es dann wahrscheinlich auch wissen. Aber wir fahren im Juli mit 2 Wochen lang mit der Familie Scheiring, fahren wir nach Afrika, nach Südafrika und sind dort mehrere Spezies, Wildarten am Bejagen und da an der Stelle auch dann mit den Leupold-Produkten unterwegs. Und ich glaube, dass wir da natürlich, du hast gerade gesagt, das lässt einem nie im Stich und das sind auch die Situationen, wo man was haben möchte, was einem nie im Stich lässt, ja. Weil es nämlich sonst am Ende des Tages auch entweder Leben kosten kann oder mal richtig schnell gefährlich werden kann. Ja. Gerade wenn es auf Großwild geht, der Sebi schießt da seinen ersten Büffel. Mhm. Herbert möchte eine Büffeldublette schießen. Ich bin da auf dem Löwen unterwegs. Das sind alles so Sachen, wo es dann nicht so witzig am Ende wird. Aber an dem Punkt würde ich dann mal einmal gerne einschwenken zum Thema Munition, weil das natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Du vertrittst ja auch die Firma Hornady. Das wird jedem in Deutschland ein absoluter Begriff sein. Ich denke mal, dass wahrscheinlich 90% der Jäger schon mal die Munition verschossen haben oder benutzen. Deswegen würde ich da gerne auch nochmal auf das Thema eingehen, weil da ja natürlich auch immer jedes Jahr neue Innovationen kommen und natürlich auch da immer Kaliber dann wieder übernommen werden.
Ja. Ja, Hornady ist wirklich eine der Marken, die wir am längsten vertreten. Wird im deutschen Markt sehr oder im europäischen Markt überhaupt sehr, sehr gut angenommen. Das ist ein Familienunternehmen aus Nebraska im Privatbesitz immer noch, obwohl es der drittgrößte Hersteller der Welt ist und der größte unabhängige Geschosshersteller der Welt ist. Und die Firma ist wirklich innovationsgetrieben. Also die haben einen großen Stab an exzellenten Ingenieuren, die immer wieder sehr, sehr gute Entwicklungen machen. Der Markt in den USA ist anspruchsvoller. Es gibt das PRS-Schießen, das ist dynamisches Long-Range-Schießen. Das ist wirklich auf allerhöchstem Niveau, auf verschiedenste Entfernung unter Zeitdruck, im echten Wetter mit Wind und allem zu arbeiten. Das ist sehr, sehr gerade weltweit populär, kommt auch nach Europa rüber. Und diese Leute haben höchste Ansprüche und da hat Hornady viel gemacht. Hornady hat jetzt vor kurzem ein Patent sogar bekommen. Sie haben herausgefunden, dass die Form des Geschosses alleine für eine Variabilität in dem Widerstand, im Luftwiderstandswert, im BC-Wert sorgt und haben ein Patent dafür bekommen, weil sie eine optimale Balance von Kopfform zu Fläche, zu Ogive, zur Führungsfläche und zum Torpedoheck haben, die halt diese Variabilität reduzieren. Das ist also das, was von der heutigen Zeit, weil Ballistik ist ja doch was sehr, sehr Traditionelles und wird schon lange von sehr, sehr guten Wissenschaftlern und Ingenieuren bearbeitet, das Feld, dass das dann noch geht, dass man dann so, da immer noch solche Erfolge erzielen kann, beeindruckt mich auch immer wieder. Und wie gesagt, das ist das, was Hornady alle auszeichnet. Ne?
Jens, jetzt nicht mal als Profi für die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer. Was würdest du empfehlen, wenn sich jemand heutzutage eine Waffe für Mitteleuropa kauft? Welches Kaliber würdest du sagen, ist da das Richtige?
Ja, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir wahrscheinlich leider gezwungenermaßen, darum sage ich leider, weil ich glaube, ich würde das lieber freiwillig machen, da wo ich es will und da wo ich nicht will, nicht. Aber weil wir uns wahrscheinlich mit bleifreien Geschossen auseinandersetzen müssen, geht für mich der Trend ein bisschen mehr hin auf kleinere Kaliber. Weil der Vorteil ist, früher habe ich größere Kaliber gebraucht, um eine hohe Restmasse zu haben. Das heißt, man sieht ja auch in vielen Jagdgesetzen verschiedener Länder, gibt es Mindestgeschossgewichte. Das liegt daran, dass ich beim Bleigeschoss immer plus minus 30% verliere. Und da eben dann, um Tiefenwirkung zu haben, brauche ich halt Masse. Bei den meisten Anwendern bevorzugen Deformationsgeschossen im bleifreien Bereich verliere ich fast nichts. also verlegt die Spitze und vielleicht 2%, also 95% Restmasse. Das heißt, ich habe trotz eines geringeren Gewichtes eine große Tiefenwirkung und hohe Ausschusswahrscheinlichkeit. Das hat mir wieder einen Vorteil, ich kann halt leichte, schnellere Kaliber schießen, die eine flachere Flugbahn haben, weniger Rückstoß haben, eine höhere Auftreffgeschwindigkeit haben, die für die Wirkungsweise von bleifreien Geschossen wichtig ist. Also der logische Trend geht für mich, sage ich mal, Kaliber 30 und runter.
Ja.
Der 9.3, in der 8.57 sind in Blei Top-Patronen. In bleifrei haben sie nicht ihre Stärken. Dazu kommt noch, sie sind alte Patronen. Es gibt Gasdruckgrenzen, die teilweise für heutige Verhältnisse unnötig niedrig sind, aber man muss natürlich auf existierende alte Waffen Rücksicht nehmen. Und deshalb kann ich da nicht die Leistung rausholen. Ne? Zum anderen ist halt auch so, Hornady hat ja in den letzten Jahren einige eigene Kaliber vorgestellt. Und diese Kaliber sind halt gemacht worden, um neue, höhere, effizientere Geschosse verschießen zu können. Das heißt, ich verliere mit einem modernen Geschoss die Hälfte der Geschwindigkeit im Flug. Das heißt, ich habe bei gleichem Rückstoß viel mehr Leistung im Ziel, viel mehr Reserve oder auch viel mehr Reichweite. Und ohne dass ich da einen längeren Lauf brauche, mehr Rückstoß habe, mehr Pulver verbrenne, die ganzen negativen Begleiterscheinungen habe ich nicht. Und das finde ich einen sehr cleveren Weg. Also mir machen diese Kaliber viel Spaß und ich habe damit auch jagdlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Welche Kaliber meinst du damit?
Ich jag seit 2014 mit der 6,5 Creedmoor,
ja,
mit einem bleifreien Geschoss. Und wie gesagt, ich hatte davor intensiv mit 308 gejagt und ich muss sagen, die 6,5 Creedmoor hat mehr Reserven, was Leistung auf kurze Distanz, Augenblickswirkung, ja, angeht, was Reichweite angeht, also Wirkung vor allem auf Distanz auch höher, bei weniger Rückstoß, und muss ich sagen, ich bin da rundum mit zufrieden. Wir haben auch mit anderen Kalibern experimentiert und getestet, 7,08, aber auch hoch eben, um wirklich dann den Vergleich zu haben, viel 300 Winchester Magnum, 308 Winchester Magnum zu sehen, bringt mir Durchmesser und Gewicht Vorteile. Und eine grundlegende Erkenntnis ist halt so, mit bleifreien Deformationsgeschossen, wie gesagt, nur mit bleifreien Deformationsgeschossen, ist Gewicht und Durchmesser weniger wichtig. Die Auftriffgeschwindigkeit ist entscheidend. Also wenn ich mit 900 plus Meter aus dem Lauf gehe oder knapp 900 Meter aus dem Lauf gehe, ist das, was ich an Augenblickswirkung sehe, auf Drückjachten, auf normale Schüsse, auf auch Rotwild, auch auf weitere Entfernung, da spielt der Unterschied zwischen einer 6,5 Creedmoor und einer 300 Winchester Magnum, so verrückt es klingt, spielt eine untergeordnete Rolle. Ein bisschen sieht man was, aber die Wirkung ist da. Und wie gesagt, finde das gut. Die Waffen sind leichter geworden, die Waffen sollen leichter werden. Wir packen mehr Technik dran. Darum will ich nicht nur eine schwere Grundwaffe haben. Leichte Waffen sind grundsätzlich, finden die Leute halt gut, weil es vom Handlinger leichter, ja, ist. Und da machen diese Kaliber Sinn. Das passt gut zusammen.
Jetzt ist ja noch ein Thema Schalldämpfer. Das ist ja erst seit, ich würde jetzt mal sagen, 7 Jahren.
Ja.
Dass das überhaupt möglich ist, das in Deutschland zu benutzen. Was hältst du davon? Auch im Vergleich, also auch jetzt gerade mit Kürze der Läufe mit Schalldämpfer?
Super sinnvoll. Ich meine, die kürzeren Läufe kamen ja nur,
ja,
wegen des Schalldämpfers, damit ich die Gesamtlänge der Waffe nicht verlängere. Ich bin ein Riesenverfechter. Ich habe, wie gesagt, schon viel, viel früher in England und so mit Schalldämpfer geachtet und habe gesagt, es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, das nicht auch bei uns zu benutzen. Und ich fand diese Diskussion, die ja am Anfang noch hochemotional und auch von der Behörde teilweise geblockt wurde, ich habe das nie verstanden. Weil es in so vielen Ländern, auch in Skandinavien, überall schon Jahrzehnte eingeführt war und es überhaupt keine Probleme gab, warum man dann hier noch so lange gezögert hat, das zu machen. Aber ich liebe es. Ich kann mein eigenes Gehör benutzen auf der Jagd. Ich muss keinen Gehörschutz tragen. Ich kann meinen Hund mitnehmen. Ne, der hatte auch weniger Stress und ich finde es generell besser. Also man jagt besser. Ich bringe weniger Unruhe ins Revier. Ne? Das heißt, die Reichweite des Schalls wird dadurch auch begrenzt. Das heißt, das stört das andere Wild nicht so. Also ich finde es generell besser.
Jens, du bist ja auch fast ein YouTube-Star, kann man ja schon sagen. Du bist ja bei ganz vielen Leuten auch immer präsent und erklärst auch relativ viel. Wie kommt sowas immer zustande? Wird das bei dir angefragt oder sind das alles Leute, mit denen ihr auch sowieso auch zusammenarbeitet?
Nein, es ist halt so, wir sind halt viel auf Messen. Das, ja, ist für uns sehr wichtig, den Kontakt mit den Jägern, mit den Anwendern zu haben. Und da hören wir die Fragen. Also wir stellen zum einen fest, dass es Fragen gibt. Und zum anderen stellen wir fest, dass da gewisse Fehlinformationen im Umlauf sind, beziehungsweise Grundwissen nicht vermittelt wird. Und die Leute nehmen das halt sehr, sehr gerne auf. Und wir versuchen halt, diese Sachen mal grundlegend zu beantworten. Und da ist YouTube natürlich ein super Medium. Es kann jeder gucken, wann und wo er will. Bilder unterstützen natürlich Informationen immer sehr gut. Video ist leichter zu verstehen als jetzt geschriebener Text. Wie gesagt, ich habe 11 Jahre als Redakteur bei Kaliber gearbeitet. Ich hätte mir gewünscht, dass es das damals schon gegeben hätte. Also wie oft haben wir so coole Waffen getestet und coole Sachen gemacht? Da gesagt, Mensch, wenn ich da für den Lesern doch nur ein Video zeigen könnte.
Ja.
Ich finde das Medium toll und es ist ein ganz toller Austausch mit den Zuschauern und kriegen sehr, sehr viel Lob dafür und dann macht das auch Spaß. Und wir testen ja sowieso viel. Das heißt, unser Ansatz ist halt, bevor ich rausgehe und meinen Mund aufmache und sage, das ist das und das können wir und das ist gut, dann habe ich das getestet. Also ich will mir 100% sicher sein, dass das funktioniert. Und dieses Wissen, das finden halt viele spannend, das zu teilen. Ne? Also Hornady hat auch einen Podcast, der sehr, sehr gut ist, in Englisch leider natürlich, aber das ist eine Wahnsinnsquelle für Wissen, weil die Ingenieure, die halt auch alle Jäger, Widerlader, Sportschützen zusätzlich noch sind und natürlich diese Labor- und anderen Testmöglichkeiten haben und das auch machen und auch von der Firma die Freiheit haben, das zu machen, das sind so tolle Erkenntnisse, die eben Fragen, die da sind, in der Praxis beantworten und helfen, dass die Leute mehr Spaß dran haben, mehr Erfolg haben beim Jagen und beim Schießen.
Ich finde es immer wieder interessant, sagen wir, das Jagen gibt es ja schon seit über 100 Jahren oder sagen wir mal seit, also mit der Büchse so aktiv. Das ganze vorher gibt schon seit tausenden Jahren.
Die älteste Kultur der Menschheit.
Richtig. Ja. Aber was ich so krass finde, ist, dass man immer noch bei dem Ganzen, wie du das auch gerade gesagt hast, mit dem Patent, dass es da immer noch Innovationen gibt und immer noch neue Sachen, wo man auch wirklich dann da denkt und sagt so, aha, alles klar. Deswegen, das Witzigste, das hat jetzt nichts direkt mit dir zu tun, aber zum Beispiel gerade auch was Wärmebildtechnik angeht. Ich hatte ein Gerät mit auf dem Ansitz im Januar. Das Gerät habe ich 2018 gekauft, guck die ganze Zeit, denke mir so, boah, siehst nichts, war Nebel. Und hatte dann ein Gerät von 2025 mit einem Prototypen, den wir getestet haben, guck da durch und denke mir so, jetzt weißt du, warum es immer neue Sachen gibt. Und das war so genial.
Ja, es kommt von den Anforderungen. Ich meine, zum einen wächst ja alles zusammen. Das heißt, in gewissen Ländern habe ich Situationen, wo ich weiter schießen möchte oder weiter schießen muss. Das heißt, da habe ich andere Anforderungen an Produkte. Und dann kommen Optiken auf den Markt, die das halt unterstützen. Und damit geht es halt. Und ballistische Lösungen, sei es über Ballistiktürme oder ballistische Apps auf Smartphones und so weiter, also Sachen, die es ja auch nicht so lange gibt. Und damit wächst dann auch die Nachfrage nach Produkten. Also viele Produkte entstehen wirklich aus konkreten Problemen oder Aufgabenstellungen, die es in der Praxis gibt. Und dann setzen sich die Ingenieure dran und machen da was dafür. Ne? Also das ist nicht jetzt im blauen Dunst rein oder ein Marketing-Gag, sondern das hat immer eine Praxis.
Nein, aber wie du gerade schon sagst, die Ingenieure sind ja selber in der Industrie zu Hause. Sie sind selber Jäger, selber Sportschützen und selber, ich meine, das Ganze, was wir hier machen, wir sind eine kleine Industrie, kann man ja eigentlich schon so sagen. In den USA ist es wesentlich größer, aber in Europa ist es relativ klein im Gegensatz zu den, sagen wir mal, Einwohnern. Aber am Ende des Tages sind wir alle da sehr, sehr passioniert, dass das Ganze natürlich immer weitergeht und dass das Ganze vorangeht. Und deswegen ist es auch ein Aspekt, den ich da, ja.
Ja, und wie gesagt, es ändert sich ja auch was. Also ich habe das schon mal gesagt, wenn wir so jagen würden, wie wir vor 20 Jahren gejagt haben, müssten wir wahrscheinlich fast nichts ändern. Aber wir jagen anders. Also die Leute haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. Die haben aber trotzdem, wollen sie ihren Aufgaben ja nicht vernachlässigen, die sie als Jäger haben in der Hege und in der Jagd. Und dann versucht man das halt zu verbessern, halt, dass die Situation halt verbessert für die Leute und den Jagderfolg sicherer macht. Was natürlich auch mit einer Verantwortung einherkommt. Ich sage, nur weil ich durch Wärmebildtechnik rund um die Uhr jagen könnte, darf ich das natürlich als Jäger nicht als Freibrief nehmen. Die Verantwortung ist natürlich da auch mit dem Weitschießen. Wir, also Hornady, propagiert absolut nicht Weitschießen um des Weitschießens willen, sondern Hornady sagt auch, wenn du näher ran kannst, geh näher ran. Das ist Jagen. Geh so nah ran, wie du kannst. Aber es gibt halt Situationen, sei es im Gebirge, sei es auf großen Plänen, sei es in anderen Ländern, Afrika, auch in den USA, in der Steppe, auf die Pronghorn-Antilopen zum Beispiel. Ich komme da nicht näher ran. Und dann brauche ich halt etwas, was auf die Entfernung weit gerecht wirkt. Und darum wird sowas entwickelt.
Jens, ich denke, wir gucken jetzt noch die ganzen Produkte an, die du mitgebracht hast, die wir dann in Afrika dann auch zur Verfügung haben und dort auch testen werden. Mhm. Vielen, vielen Dank erstmal für die Zeit und für den Podcast. Ich würde dich gerne aber auch nochmal nach Hannover einladen, mit dem Hintergrund, dass wenn ihr Fragen habt oder spezifische Fragen, sagen wir mal, zu den Produkten, dass wir dann da vielleicht nochmal eine eigene Folge entweder über Hornady, Leupold, auch gerne über Savage und da über die Produkte sprechen und dass wir dann da vielleicht auch nochmal Produkte zeigen. Finde ich super, wenn du da natürlich Lust zu hast.
Immer gerne.
Perfekt. Hättest jetzt auch nicht Nein sagen können, ne?
Richtig.
Nein. Vielen, vielen Dank, dass du hier hingekommen bist und dass wir das heute machen konnten. Und ich freue mich auf die nächsten Projekte.
Gerne. Vielen Dank.